Yeah, it was just like, we were just playing around, like being really silly. We never really meant to take it anywhere very serious. And then eventually we did meet up with Martin, and he was like, ah, let's get you a record deal. And we were like, lol, that's so silly.
Das sagt Ryan Teasdale, die Sängerin der britischen Indie-Newcomer-Band Wet Leg. Und sie beschreibt hier in dem Interview, wie ihre Band sehr überraschend zu einem Record-Deal gekommen ist. Das war nämlich eigentlich gar nicht ihr Ziel. Also sie haben einfach so Musik eher so als Hobby, irgendwie als so Projekt in ihrer Freizeit gesehen und hatten gar nicht geplant, damit irgendwie irgendwo hinzukommen. Aber dann hat ein Freund ihre Musik dem Musikmanager Martin Hall zukommen lassen und der war dann irgendwie sehr begeistert von dieser Band und hat denen dann kurzerhand einen Plattenvertrag bei Domino Records angeboten. Und ob geplant oder nicht, die Band, die hat im letzten Jahr auf alle Fälle einen ganz ordentlichen Hype ausgelöst. Ob der gerechtfertigt ist oder nicht, das werden wir hier dann gleich noch diskutieren. Wir sind
Martin Hommel
und Yannick Köhler. Hi.
Hi.
Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
Ja, wir haben auch heute wieder drei neue hörenswerte Alben und drei Songs dabei, die wir hier gleich auseinandernehmen. Und ganz interessant, heute, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten und ob es dir aufgefallen ist, wir haben nämlich gleich zwei Alben vom selben Produzenten mit dabei, also sechs unterschiedliche Künstlerinnen oder Künstler, aber zweimal derselbe Produzent. Du weißt schon, wer es ist
wahrscheinlich. Ich weiß, um wen es geht und es ist auch gar nicht so schwer, glaube ich, weil der produziert ja gerade irgendwie gefühlt alles, was aus Großbritannien zumindest kommt irgendwie. Dan Carey.
Genau, Dan Carey macht ja alles, was eigentlich so an interessanter Gitarrenmusik gerade rauskommt aus Großbritannien, kommt irgendwie von ihm. Fountains DC, Black Midi, Goat Girl, Squid. Also, und auch hier im Podcast würde ich sagen, ist die Dan Carey-Dichte.
Da kommt immer mal.
Relativ hoch und heute ist sie besonders hoch, vielleicht zweimal mit dabei. Welche Alben das genau sind, das verraten wir euch jetzt.
Die Alben der Woche.
Ja, Martin, wir dürfen heute die zurzeit wahrscheinlich am meisten gehypteste Rockband besprechen, würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen soweit. Das britische Indie-Duo Wet Leg, bestehend aus Ryan Teasdale und Hester Chambers. Warst du aufgeregt?
Ich war total aufgeregt, ja. Also ich verfolge es seit Stunde null. Ich weiß auch noch, als ich Chase Long das erste Mal im Radio gehört habe und dann in der Küche alles stehen lassen musste und dann direkt auf Spotify nochmal nach dem Song suchen musste, weil es ja schon krass ist.
Okay, so, ne? Du bist also auch auf den Hype-Trap aufgesprungen. Wie viele, ja, die Band hat echt... Obwohl sie eigentlich nur ein paar Songs bisher draußen hatten, gleich ihre komplette UK-Tour ausverkauft. Ja. So eine der wenigen Rockbands, die es auf die Sound of 2022 Shortlist der BBC geschafft haben. War sonst, glaube ich, nur noch Yard Act mit drauf als Rockgruppe. Auch hier unsere Musikredaktion, muss man sagen, ist komplett, komplett dabei.
Gewetlaggt.
Gewetlaggt. Also Chaise Longue war in all unseren Jahrescharts in den Top 10. Ja, die Erwartungen... Die sind also ziemlich hoch an das Album. Was das jetzt so taugt, ob der Hype gerechtfertigt ist oder nicht, das besprechen wir. Heute erscheint nämlich das Debütalbum der Band, heißt wie die Band Wet Leg. Wir hören das mal rein, den Song Oh No. Die Band Wet Leg war das mit dem Song Oh No von ihrem Debütalbum Wet Leg. Ja, interessanter Song. Sie reimt da unter anderem You're So Woke, Diet Coke. Was uns die Künstlerin damit sagen wollen, nicht hundertprozentig klar. Ja, wenn man sie selber fragt, sie selber haben auch ein bisschen erklärt, worum es in ihren Songs geht. Und zu diesem Song Oh No haben sie Folgendes gesagt.
The words were all the same the whole way through. And then when it came to recording it, we were like, oh, I suppose we better write some more words. So then it's just kind of like a stream of consciousness of like the internet. There's like this whole references to like doom scrolling at 3 a.m. and telling yourself that you're fine when you're not.
Ja, so ist das manchmal, ne?
Ja, wenn der Song nicht genug Worte hat, genau, sie haben erklärt, dass der Song, bevor sie ihn aufnehmen wollten, einfach nicht besonders viele Worte hat. Und dann dachten sie sich, es wäre irgendwie gut, noch ein paar Worte reinzuschreiben. Und am Ende geht es ja um so Dooms-Scrolling auf dem Handy irgendwie um 3 Uhr nachts, was einem da alles so ins Gesicht schlägt. Und ich finde aber in diesem Schnipsel, was sie hier so erzählen, wie sie an Songwriting rangehen, da steckt irgendwie schon so sehr viel von dem Charme, der diese Band und auch das Album ausmacht, drin, dass sie sich einfach überhaupt nicht ernst nehmen, dass sie nicht so dieses Ding so von den struggling Artists, die so jetzt plötzlich wichtig sich fühlen, weil sie auf der Bühne stehen, sondern dass sie einfach irgendwie Spaß haben wollen, eine gute Zeit haben wollen, dann halt einfach mal irgendwie so Songtexte schreiben, die total albern sind, bei denen sie selber nicht so genau wissen, worum es geht. Das finde ich sehr, sehr charmant. Und jetzt wollte ich noch wissen, Martin, du hast eine Wette am Laufen.
Ich habe eine Wette am Laufen.
Wenn ich dich fragen darf. mit einem Freund.
Ja.
Und zwar geht es darum, ob Wetlag in 2 Jahren immer noch relevant sein wird oder nicht.
Ja, es geht um eine Kiste Bier.
Okay.
Das ist so, darum geht's. Und er findet die Band gar nicht gut. Und ich versuche ihm das immer so ein bisschen, sag, ey, spring doch auch mal. Also alle finden es gut. Du bist der Einzige, der es nicht mag. Aber er mag es irgendwie nicht. Und dann hat er gesagt, wir wetten jetzt.
Okay, und du wettest also, dass die Band weiterhin relevant sein wird.
Ja.
Und du bist, nachdem du das Album jetzt gehört hast, auch optimistisch, dass es so bleibt.
Ich bin sehr optimistisch. Ich mag das Album wirklich sehr. Wie du sagst, diese Spielfreude ist voll krass zu erkennen. Und ich glaube, es tut halt gut, dass man, oder dass die einfach gar nicht wussten, wo es hingeht. Und das hört man ja auch in Interviews an. Und die sind ja beide noch total schüchtern irgendwie, ne, und haben einfach diese ganze Attitüde nicht. Wobei die Musik ja dann schon Attitüde hat, ne, und so ein sowas rausgerotztes irgendwie ist das echt cool und hat mir Spaß gemacht. Es geht um die Themen auch Generation Y und das Altwerden und Erwachsenwerden. Und ja, ich finde es wirklich gut. Ich finde es richtig gut. Das ganze Phänomen Wetlag macht einfach Spaß. So.
Sad Music for Party People and Party Music for Sad People.
Das stimmt voll.
Wir wechseln das Genre. Der Produzent bleibt aber auch hier beim nächsten Album der gleiche. Dan Carey, der eben auch das Album von Wetlag produziert hat, der hat auch das neue Album von Kay Tempest produziert, ihr mittlerweile 5. Album. Und bevor wir das besprechen, müssen wir vielleicht kurz noch was zu so einer Kontroverse sagen, die es so vor ein paar Jahren zu Kate Tempest gegeben hat und ja, die wir zumindest nicht unerwähnt lassen wollten. Und zwar hat Tempest 2017 eine Petition der Gruppe Artists for Palestine unterschrieben, die ja britische Künstlerinnen und Künstler dazu aufgefordert hat, nicht mehr in Israel zu spielen. Das Ganze, diese Artists for Palestine, die stehen dieser BDS-Kampagne nahe, die ja so einen kulturellen Boykott Israels will und die auf alle Fälle auch so antisemitische Tendenzen hat. Und um das nochmal einzuordnen, der Tempest selber ist ja auch Person jüdischen Glaubens und hat ja dann auch gesagt, dass es jetzt nicht um irgendwie Antisemitismus oder Kritik an Israel geht, also zumindest nicht an dem Land und seiner Geschichte, sondern an der israelischen Regierung und der Armee und wie die mit der, was die dem palästinensischen Volk antun.
Ja, ist ein krass kompliziertes Thema und ich glaube, wir machen es transparent, wir wissen auch nicht so richtig, wie man damit jetzt dann umgeht, ne? Und wir versuchen uns einfach auf die Musik zu beziehen, weil das ist ja das, was wir in Keine Angst vor Hits auch können und machen wollen und
genau.
Deswegen besprechen wir das Album jetzt trotzdem.
Genau, wir wollten es nur erwähnt haben, damit das jeder und jede vielleicht auch nochmal selber für sich irgendwie an sich anschauen kann und einordnen kann. Aber genau, uns geht es um die Musik von Kate Tempest und ich habe Kate Tempest vor bestimmt 10 Jahren oder so das erste Mal auf dem Apple Tree Garden Festival live gesehen und das war wirklich so einer der Momente in meinem Leben. Ich war selten so krass beeindruckt, als ich jemanden so das erste Mal live Musik machen gehört habe. Es hat mich wirklich unfassbar geflasht und ich bin seitdem wirklich sehr großer Fan. Finde Kate Tempest ist wirklich eine unfassbar interessante Künstlerpersönlichkeit, hat ja auch nicht nur Musik gemacht, auch Lyrik, Romane, Theaterstücke. Und heute kommt, wie gesagt, das 5. Album The Line is a Curve. Wir hören Priority Boredom.
Your own brigade and self-esteem. Say it like you really mean to mean it. Build your life around a secret. Build your secrets into waiting games. Any day they'll string you up, they'll hose you down, they'll nose around in all your things. You swim, you hope to drown. Devastate and implicate. Vindicated by your tribe, you come alive online. You die a couple times, it's fine. Plug in the other drive. Sign above the knotted line. I'm fine, you're fine, we are, we're fine. We'll catch up some other time. Sign ascending signals. Five contenders will divide the kingdom. Knights resemble
Priority Boredom von Kay Tempest von ihrem neuen Album Line. The Line is a Curve. Und Tempest wollte so nach eigener Aussage, dass das ein kommunizierendes Album ist, das Menschen wirklich erreicht, von dem Menschen sich angesprochen fühlen. Und dafür hat Tempest beim Aufnehmen so einen ganz interessanten Ansatz gewählt. Und zwar hat Tempest die Vocals nicht so alleine für sich in der Studiokabine aufgenommen, sondern sich für die Takes immer andere Menschen mit reingeholt, so aus verschiedenen Generationen. Irgendwie ein 78 Jahre alten Mann, den Tempest noch nie gesehen hatte, dann beim anderen Mal eine Freundin und beim dritten Mal irgendwie drei junge Fans. Und hat sich auch einige Gäste eingeladen zu dem Album, US-Rapper Kevin Abstract zum Beispiel oder Fountains DC-Sänger Grain Chatten waren dabei. Und das, was Tempest zuvor hatte, Menschen anzusprechen und so wirklich irgendwie zu erreichen, das hat bei mir auf alle Fälle wirklich total funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt an diesem Ansatz lag. Eigentlich erreichen mich alle Sachen, die ich von Tempest bisher gehört habe. Das ist schon was für mich Tempest so als Künstlerpersönlichkeit total ausmacht, dass Tempest einfach so unfassbar eindrücklich und eindringlich ist. Und ich immer das Gefühl habe, Tempest macht nicht einfach nur Musik, um jetzt Musik zu machen und irgendwas über coole Beats zu rappen, sondern dass Tempest wirklich was sagen will, dass es wirklich um was Wichtiges geht. Und ich war einfach wieder, auch hier bei dem Album, wieder so geflasht wie damals beim Apple Tree. Also ich fand es wirklich sehr gut.
Ging mir auch so. Ich glaube, man muss auch gar nicht unbedingt die Vocals alle so verstehen. Ich glaube, das ist ja gerade, wenn man jetzt nicht Muttersprachlerin ist, so, dann fällt es teilweise schon schwer, dran zu bleiben. So. Da lohnt es sich, glaube ich, dann doch nochmal mit einem Lyric-Sheet irgendwie dabei zu sitzen. Aber man bleibt auf jeden Fall an den Lippen kleben. So, ne? Und die Vocals und die Art, wie sie performt werden, das ist schon echt abgefahren. Und die Musik spielt ja dann eigentlich nur so eine, ja, so eine funktionelle Rolle, ne? Es hat nur, ist so, nur so ein Teppich oder so ein Konstrukt irgendwie, was die Vocals dann so zusammenhält irgendwie. Und das funktioniert echt wahnsinnig gut und hat mir auch sehr gut gefallen. Sehr düster, dystopisch irgendwie, aber ja dann trotzdem auch mit einem positiven Ansatz. Es geht ja so um Veränderungen und der Blick in sich selbst und sowas irgendwie, ne? Und ja, ich fand's gut. Ich fand die Geschichte mit den Menschen, die da eingeladen wurden, so schön kauzig auch irgendwie und so ein bisschen spirituell. Musste da an die Beatles-Doku denken, weil George Harrison in der letzten Beatles-Doku, da sah man, dass er auch immer buddhistische Mönche mit im Studio hatte, die einfach nur so rumsaßen und irgendwie nur so einen, ich glaube, so einen überirdischen Sinn dann in dem ganzen System da hatten irgendwie. Finde ich schön, das so ein bisschen exaltiert auch, ne? Okay. Dann sind einfach da Leute mit, die dann da so sind.
So, für unser letztes Album, da verlassen wir Großbritannien nochmal und reisen.
Und Dan Carey ja auch letztlich, ne? Dan Carey, den verlassen wir jetzt auch.
Ja, Dan Carey verlassen wir jetzt auch für diese Folge. Wahrscheinlich taucht er in der nächsten Folge wieder auf. Ja. Fountains DC kommt bald wieder ein neues Album raus.
Zwei, drei Wochen, ne?
Ja, genau, da ist er dann sicher wieder hier. Jetzt erstmal ohne Dan Carey weiter. Wir reisen in den US-amerikanischen Wüstenstadt Arizona. Von da kommt nämlich die Indie-Band Calexico. Mittlerweile recht alte Hasen im Musikgeschäft, muss man sagen. Seit gut 25 Jahren spielen sie mittlerweile so ihren Mix aus Indie, Folk und verschiedenen so lateinamerikanischen Stilen. Heute erscheint ihr 10. Studioalbum mittlerweile, El Mirador. Wir hören den Song Cumbia del Polvo.
Oh,
Cumbia del Polvo von der US-amerikanischen Band Calexico, ihr neues Album El Mirador, das ist heute erschienen. Und auch Calexico geht es auf diesem Album um Gemeinschaft. Und ja, da haben sie so gesagt, dass das gerade so durch die Corona-Pandemie nochmal deutlicher geworden ist, dass wir uns einfach gegenseitig brauchen. Und sie haben dieses Album zu ihrer Community, ihren Freunden und Familien gewidmet und haben sich auch, um so dieses Gemeinschaftsgefühl so auch mit Leben zu füllen, so recht viele GastmusikerInnen ins Boot geholt, also aus der US-amerikanischen Indie- und Folk-Szene, aber auch viele so MusikerInnen aus Süd- und Mittelamerika oder Spanien. Und Sänger Joey Burns sagt selber, dass Musik für ihn ein Weg ist, Brücken zu bauen, Inklusion zu ermöglichen, positive Gefühle zu vermitteln. Und ja, das hat das Album bei mir auch gut geschafft. Also ich fand, es war jetzt halt keine große Überraschung. Nach das 10. Calexico-Album klingt wie ein Calexico-Album. Also ja, so dieser typische Mix aus irgendwie Indie und Folkrock, und dann hat man aber auch so diese südamerikanischen Sachen, so Cumbia-Rhythmen, Mariachi-Trompeten. Es wird auf Englisch und auf Spanisch gesungen, aber das fand ich, schaffen die so sehr, diese Kombination, so klingt einfach sehr organisch und mühelos bei ihnen. Also wahrscheinlich, weil sie es einfach seit 25 Jahren machen. Das
schon eine Weile, ne? Ja, ich finde auch, es ist ein gutes Album. Ich finde so, Calexico ist immer so ein fester Anker irgendwie so, ne? Also den gibt's halt schon immer, und ich habe sie jetzt auch irgendwie schon 2, 3 oder 4 Mal live gesehen. Also irgendwann trifft man sich immer wieder, und ich finde es auch immer ganz cool, wenn man dann sieht, es gibt eine neue Platte und so, und die gibt's immer noch, cool. Was dann aber wirklich auch oft bei mir passiert ist, wenn ich die Platten höre, dass es dann so nach der Hälfte habe ich so das Gefühl, okay, ich habe es jetzt irgendwie auch gehört, so, ne? Also ich habe es jetzt verstanden, worum es geht, und dann habe ich das Handy in der Hand auf einmal und gucke irgendwie über Instagram. Also es dudelt dann so dann doch irgendwie im Hintergrund weiter. Aber liegt wahrscheinlich auch mehr an mir als an der Platte. Und ich weiß zum Beispiel, unsere Kollegin Anke, die ist ja ganz großer Calexico-Fan, und ich kann das auch verstehen, es sind gute Songs, aber ach, manchmal denke ich so, naja, vielleicht dann doch nochmal was anderes. So.
Ja. Ich bin auch ein bisschen, muss ich zugeben, ein bisschen abgedriftet ab und zu. Und ja. Kann es mir sehr gut vorstellen, so wenn man irgendwie in der Sonne liegt und ein Buch liest oder.
Ja, oder auch live, ne? Also das habe ich mir dann halt auch gedacht, wie wäre es denn live? Und ich glaube, wenn man so in der Stimmung ist und vielleicht dann doch schon irgendwie so den ersten Caipirinha getrunken hat, so, dann funktioniert das bestimmt nochmal besser, als wenn man jetzt zu Hause sitzt.
Neu auf der Playlist.
Interpol sind zurück, nachdem die Herren aus New York in den letzten Monaten immer wieder so über ihre Social-Media-Kanäle uns angeteased haben, dass sie an neuer Musik arbeiten. Ist es jetzt soweit? Das mittlerweile 7. Album The Other Side of Make Believe ist für den 15. Juli angekündigt worden. Und auch diese Platte ist, wie viele Platten, die jetzt so rauskommen, natürlich irgendwie ein Album, was in der Pandemie oder während der Pandemie entstanden ist und die Pandemie so ein bisschen mit sich trägt. Das hat auch die Arbeit am Album erschwert, weil die drei irgendwie in den Staaten verteilt waren und am Anfang nur online miteinander kommunizieren konnten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich war auch hier relativ aufgeregt, als es dann jetzt gestern rauskam, beziehungsweise als die News rauskam, weil Interpol schon eine Band ist, die ich echt oft live gesehen habe und so zu meiner musikalischen Sozialisation beigetragen haben. Ich weiß nicht, ist das bei dir?
Nee, eigentlich nicht. Ich eigentlich war nicht. Relativ nicht gleichgültig, aber auch nicht. Okay. Nicht unfassbar enthusiastisch.
Vielleicht müssen wir jetzt auch noch eine Wette abschließen, ob Interpol noch.
Okay, aber ob Interpol jetzt in 2 Jahren noch relevant ist, da würde ich, glaube ich, keine Wette.
Bist auf meiner Seite wahrscheinlich.
Da würde ich mich auf die sichere Seite stellen.
Ich finde, sie sind so relevant wie eh und je. Und zu einer richtigen Albumankündigung gehört natürlich auch eine erste Single, und in die hören wir jetzt rein. Das sind Interpol mit Tony.
Down.
drüber hinweg, dass du da so gleichgültig dem warst. Neue Musik von Interpol, Tony heißt der Song. Hat aber auch bei mir ein, zwei Anläufe gebraucht. Ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so der klassische Interpol-Hit, so ist kein Slow Hands oder Evil. Nimmt sich ein bisschen mehr Zeit, hat so eine ganz schöne ein ganz schönes Piano-Thema, was so durch den Song führt. Aber dann später kommen dann schon die Gitarren rein und ich finde, so Paul Banks Stimme macht eh immer alles irgendwie besser und dann fühlt sich dann besser. Also ich finde es gut und ja, bin gespannt auf die Platte. Wie hat es dich denn so ein bisschen über mit angefasst?
Ja, ich habe auch gebraucht erstmal. Also beim ersten Mal hören, war ich auch nicht so, dachte ich erstmal, nee. Ja. Dann hat man so diese, es geht auch so langsam los und auch so ein bisschen so diese, also ein bisschen diese pathetische Klavier, Piano, Melancholie, hatte erst so ein bisschen zu viel Pathos. Das hat mich dann doch so reingezogen, weil das haben sie schon gut gemacht in dem Song, dass der sich so krass steigert, so die Intensität, dass dann ja so diese stampfende Bassdrum dazukommt und der Sound immer dichter wird und schon so einen Sog entwickelt. Das fand ich schon gut gemacht. Ich glaube, was mich einfach generell bei Interpol nie abholt, irgendwie berührt es mich nicht. Also ich wusste jetzt auch, ich war auch beim Text einfach so ein bisschen lost. Ich habe nicht so wirklich verstanden, worum es geht. Oder wenn, dann hat es irgendwie nicht mit mir irgendwie resoniert.
Ja, kryptisch ist es aber auch schon immer. Also ich glaube auch so die ersten Platten, Turn on the Bright Lights und Antics, das war immer irgendwie kryptisch. Aber ich bin echt so wirklich schon ganz lang dabei und also bei mir genau das Gegenteil. So, ich bin voll drin und es war auch einer der Bands, wegen der ich angefangen habe, selbst irgendwie Gitarre in die Hand zu nehmen. Und so. Also es ist wirklich, deswegen überrascht es mich ein bisschen, weil du ja auch so eigentlich so der Post-Punk-Fan bist, aber vielleicht ist es zu wavig oder so, keine Ahnung.
Ich kann es auch nicht so, es ist natürlich immer sehr subjektiv und intuitiv am Ende, also egal wie viel man hier so mit versucht, das irgendwie zu objektivieren, am Ende.
Yeah. Es ist halt Musik, ne?
Ja.
Soak, das Projekt von Bridie Mons Watson, hat im Januar ein drittes Album angekündigt. If I Never Know You Like This Again erscheint am 20. Mai und wird der Nachfolger von Grimtown, der Platte aus dem Jahr 2019, auf der ja so Hits wie Knock Me Off My Feet und Everybody Loves You waren. War ein ziemlich gutes Album. Deswegen bin ich auch hier gespannt, wie die neue Platte wird. Es gibt einen zweiten Vorgeschmack davon. Purgatory, das Fegefeuer. Und worum es in dem Song geht, das erzählt uns Soak gleich selbst, aber zuerst hören wir doch einfach mal rein.
When my life flashes before my eyes, will I be ready or beg for more time? Nothing scares me like my irrelevance, that's why I fill every silence with nonsense. From tomorrow on I'm gonna be legit no more, saying things for the hell of it.
Purgatory von Soak, ein cooler Song, lässiger Indie-Gitarrenrock, erinnert so ein bisschen an Courtney Barnett, hatte ich so das Gefühl. Purgatory heißt das Fegefeuer, ist also nicht ganz so positiv, wie der Song vielleicht erstmal vermittelt. Dem Song liegt nämlich auch ein ernstes Thema zugrunde, wie unsere Kollegin Marie Jainter im Gespräch mit Soak herausfinden konnte.
Purgatory was very much about... Just I was feeling really lost as a person and kind of confused about the future and just very unsure of pretty much everything. And the song was a way of kind of asking all those questions and figuring things out. And kind of, it was nearly like I was magnifying me as a person, as if, you know, all my facts and figures were on a sheet. And I was like, okay, here's what I like, here's what I don't like, here's what I'd like to change, kind of.
Der Song entstand also in so einer Phase, in der Soak alles irgendwie in Frage gestellt hat, sowohl sich selbst, aber auch so die Zukunft und das Jetzt. Und geholfen hat Soak eben für diesen Song mal alle Fakten auf den Tisch zu legen und zu schauen, was man noch mag, was man nicht mag und die Dinge irgendwie so ein bisschen neu anzuordnen. In dem Video zu dem Song sieht man das auch, zumindest habe ich das so verstanden, dass Soak da von sich selbst irgendwie entführt wird und dann aber ausbricht und am Ende dann auch wieder zu sich selbst findet und sich verbündet mit sich selbst. Ist irgendwie ganz nett gemacht. Und ja, trotz dieses Themas hat der Song was Versöhnliches und trotz dieser Melancholie. Ne? Also man hat so das Gefühl, jetzt geht's hier, jetzt wird es ja Aufbruch. Zumindest war das bei mir so.
Das ist so selber in dem Video.
Ja, zumindest haben sie dieselben Klamotten an, so, ne? Und
okay, das habe ich nicht, weil am Ende wird ja diese Maske gelöst, aber das ist ja irgendwie so ein ganz komisches, aber trotzdem noch so ein maskenartiges Gesicht hinter der Maske.
Genau, er hat noch was über dem Gesicht drüber, so, ne? Aber ich glaube, sie haben die gleichen Klamotten an. Und zumindest hatte ich so das Gefühl, dass Sok da in so einem Käfig von sich selbst gefangen ist.
Irgendwie. Okay, das ist schon klingt nach einer sehr klugen Interpretation.
Danke.
Ich hab nicht so viel darin gesehen in dem Video, aber ansonsten fand ich den Song wirklich total super. Ich fand es auch krass, in dem jungen Alter schon so eine Reflexion irgendwie über den Tod und das Fegefeuer und was dann wieder vom Leben übrig bleibt. Also ich bin ein bisschen älter und mache mir da nicht so viele Gedanken drüber. Und dann fand ich aber wirklich total bemerkenswert, dass es so ein total ehrlicher, offener, selbstreflektierter Song ist. Und das hat mich schon wirklich beeindruckt. Also dass so Textzeilen sind, nothing scares me like my irrelevance. That's why I fill every silence with nonsense. Also so ja auch sehr die eigenen Schwächen so total offenlegen. Und genau, das ist was, wo ich dann schon wieder sehr viel mehr mich auch wiederfinden kann, als jetzt über das Ende des Lebens nachzudenken.
Ja,
super, obwohl er so einfach ist, super interessanter, toller Song.
Funktioniert voll gut. Das Album kommt, wie gesagt, am 20.05. und das ganze Interview mit Sok, was Marie geführt hat, das kann man so gegen Mitte, Ende Mai als Keine Angst vor Hits Bonusfolge hören. Zum Schluss haben wir noch etwas Dreampop für euch. Der kommt von dem Projekt Sun's Signature. Das ist das Projekt von Elizabeth Fraser, schottische Musikerin und natürlich war Teil der Band Cocteau Twins. Und zusammen mit ihrem Partner hier, Damon Rees, den wiederum kennt man eventuell als Drummer von Spiritualized oder Echo and the Bunnymen. Bei Massive Attack saß er auch am Schlagzeug eine Weile. Und die haben eben das Projekt zusammen gegründet. Und wenn man sich so diese ganzen Referenzen anschaut, dann ist klar, dass da so die Dreampop, die britische Dreampop-Wucht aufeinander trifft. Die beiden haben eine EP angekündigt. Da sind 5 Songs drauf, die teilweise schon nach dem Ende der Cocteau Twins entstanden sind. Also vor mehr als 25 Jahren, glaube ich. 25 Jahren, 20 Jahren, irgendwie sowas in die Richtung. Und hier und da auch schon mal live aufgeführt worden. Und ich wiederhole mich in dieser Folge sehr. Ich bin auch hier sehr aufgeregt, weil ich die beiden wirklich mag und auch Cocteau Twins wirklich ganz, ganz groß fand. Es gibt einen ersten Song von dieser EP, den hören wir jetzt. Das ist Golden Air. Ja, lässt sich auch viel Zeit hier am Anfang dieser Song, wird dann aber so ab der Hälfte echt richtig, richtig groß mit so ganz treibenden Schlagzeug und fliegenden Sounds und Synthesizern. Das neue Projekt von Elizabeth Fraser und Damon Rees, Sun's Signature. Wir haben gehört den Song Golden Air. Ich finde es wirklich gut. Man kann sich voll gut reinfallen lassen, auch die, was sie mit den Vocals so anstellen, dass sich das dann alles so krass levelt und layert irgendwie. Hat mir richtig gut gefallen, der Song.
Ich fand ihn auch sehr interessant. Ich war ein bisschen gerade so bei der Genre-Einordnung, bin ich so ein bisschen gestolpert. Also irgendwie, also man kann sich jetzt natürlich viel über Genres streiten, aber so Dreampop war es für mich jetzt nicht so richtig. Yeah. Zwar irgendwie das Dream hat schon reingepasst, aber ich fand ja bei dem Song, dass der so total weg ist von so herkömmlichen irgendwie so Pop-Song-Strukturen, so Strophe, Refrain und einfach so. Ich weiß auch nicht genau, wie ich es einordnen würde, war irgendwie für mich eher so ein Ambience, Progressive Experimental Pop oder sowas, weil es einfach so so wild, so viele Sachen ineinander, so viele Soundelemente dauernd dazugekommen sind, wieder weggegangen sind. Ich auch ein bisschen sperrig fand. Ich musste ihn auch echt öfter hören, um so mich irgendwo zu orientieren in dem Song.
Ja. Aber ist das, ich glaube, so der ganz klassische Dream Pop, also nicht vielleicht jetzt unbedingt das, was wir jetzt heute so, aber so, wo die beiden auch herkommen, finde ich, passt das dann schon, ne? Also was so vielleicht, also schon auch Ambient oder auch so ein bisschen mit Shoegaze so, alles, was so in den 90ern irgendwie von da drüben passiert ist, da finde ich es dann schon, passt schon da rein. Aber ich glaube, wahrscheinlich auch egal,
wie es man ist. Am Ende ist es auch total egal. Und ich meine, du bist, glaube ich, so mehr der Dream-Pop-Enthusiast, deswegen traue ich deinem Urteil da. Abgesehen von dieser relativ unwichtigen Genre-Einordnung fand ich ihn auch wirklich sehr interessant. Auch, ja, weil ich gesagt habe, dass es unfassbar viel zu entdecken gibt und der Song aber trotzdem nicht anstrengend ist, man sich so reinlegen kann in diese verträumten Ambience-Klänge und da so ein bisschen mitschweben kann, aber trotzdem super viel passiert und man super viel entdecken kann.
Es ist unglaublich spannend und ich finde es auch krass, dass das jetzt Songs sind, die teilweise ja wirklich schon 20 Jahre rumlagen und sowas, ne? Und die ja offensichtlich noch diesen Enthusiasmus oder diesen Vibe der Cocteau Twins mit in sich tragen, weil sie ja kurz danach irgendwie entstanden sind. Und das ist schon, für einen Nerd ist das schon geil, finde ich gut. Die EP erscheint am 18. Juni bei Partisan Records, übrigens auch ein tolles Label, weil ja auch Idols und Fontaine's DC und Laura Marling irgendwie alle zu Hause sind. Von daher kann man da nichts falsch machen.
Popschnipsel.
So, jetzt haben wir nochmal einen harten Kontrast von Dream Pop. Martin, wie stehst du eigentlich zu Techno? Wann hast du das letzte Mal so richtig abgeraved?
Das ist schon wirklich, also ich hatte, glaube ich, als Teenager, wo ich noch nicht ganz wusste, in welche Subkultur ich mich jetzt gerne einordnen wollte oder möchte, hatte ich mal ein ganz kurzes Wochenende, so wo ich dachte, Techno ist es. Aber es hat echt nicht lang.
Das ist ein Wochenende.
Ja, länger war es, glaube ich, nicht.
Das ist eine sehr kurze subkulturelle Phase.
Ja, da war dann klar, nee, das ist es, also das ist es tatsächlich nicht. Aber ja, wie ist bei dir?
Also ich bin auch nicht super enthusiastisch. Ich habe das Gefühl, man kommt irgendwie einfach nicht drum rum. Also zumindest so in meiner
gut, in auch
Jugend Leipzig ist auch so, ne? Genau. Das ist einfach so sehr, wenn man irgendwie Nachtleben mitnehmen will, dann hat man eigentlich kaum eine Wahl. Also man kann klar auf Konzerte gehen, aber sonst ist Techno hier irgendwie so oder elektronische Tanzmusik generell so sehr omnipräsent. Und abgesehen davon, ob wir da wie enthusiastisch wir jetzt dabei sind, muss man sagen, ist das einfach so ein super prägendes Phänomen für unsere Zeit. Und es ist ja auch nicht nur Musik, so die ganze Kultur, Lifestyle, Subkultur, die sich darum entwickelt haben. Also ja, einfach ein wichtiges popkulturelles Phänomen. Und diesem Phänomen Techno, dem ist nun ein eigenes Museum gewidmet worden. In Frankfurt, da hat diese Woche nämlich das erste Techno-Museum der Welt aufgemacht. Das MOMEM steht für Modern Museum of Electronic Music. Am Mittwoch war da Öffnung, natürlich auch mit einem DJ-Set. Unter anderem Techno-Legende Sven Väth hat da aufgelegt. Und ich finde, daran merkt man aber auch so ein bisschen, dass Techno auch einfach nicht mehr ganz, ganz jung ist. Irgendwie ist es für mich auch so ein bisschen so ein Widerspruch, weil Techno so ja das Ding ist, so dem Momentleben, so das hedonistische, ekstatische. Yeah. Und Museum ist für mich irgendwie so halt genau das Gegenteil.
Ja.
Also siehst du den, hast du diesen Widerspruch auch?
Ein bisschen vielleicht schon, aber sie haben ja auch gesagt, dass es jetzt nicht das klassische Museum sein soll, sondern ja eher so eine Begegnungsstätte irgendwie, ne? Und wo auch ganz viele Aspekte des elektronischen Lebensstils irgendwie verbunden werden sollen mit Apps und Mode und Clubkultur und allem Möglichen. Von daher finde ich das schon cool. Und ich finde es generell auch cool. Ich meine, Frankfurt ist ja natürlich so Sound of Frankfurt irgendwie, ne, in den 80er, 90ern krass im Techno verwurzelt einfach. Vor Berlin wahrscheinlich sogar noch. Und dass man aber so Subkulturen oder Indie-Kulturen dann doch irgendwie so mitten in der Stadt auch irgendwie so ein Wahrzeichen setzt und sowas, das finde ich schon einen guten Move und das würde ich mir mehr wünschen, dass man das irgendwie auch mit anderen Subkulturen irgendwie schafft, das so in den so in normales Leben so einzusortieren mit irgendwie so. Das finde ich eigentlich ganz interessant.
Okay, ja, es gibt bestimmt auch viele, die sagen, so eine Subkultur ist tot, wenn die erstmal ein Museum hat, aber
vielleicht so, ja, wer weiß
es
nicht.
Wie du meinst, es soll ja nicht so ein klassisches Museum sein, wie sie sagen, sondern irgendwie so ein Ereignis, eine Ereignisstätte nennen sie das, in dem irgendwie ganz viel mehr passiert, außer dass man sich nur Vitrinen mit irgendwelchen Techno Vinylscheiben oder so anschauen kann. Ja, wie es genau dann ist, muss man sich wahrscheinlich einfach anschauen. Mhm. Also für die Techno-Fans unter euch oder die, die mehr darüber erfahren möchten, in Frankfurt in der Hauptfeuerwache das MoMEM-Museum seit dieser Woche eröffnet. Und ja, damit sind wir auch raus für heute. Wir fahren jetzt nach Frankfurt, würde ich sagen, und gehen raven.
Absolut, ja. Ich habe die gelbe Weste dabei.
Sehr gut. Ja, schön, dass ihr dabei wart hier bei unserem Keine Angst vor Hits Podcast. Wenn ihr mögt, könnt ihr den natürlich sehr gerne abonnieren. Einfach da, wo ihr Podcasts hört, und auch gerne mal in die gleichnamige Playlist bei Spotify reinschauen. Reinhören natürlich auch gerne. Keine Angst vor Hits. Wir sind
Martin Homme
und Jannik Köhler. Und wir wünschen euch viel
Spaß beim Musik hören.
Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.